Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der britische Komponist Max Richter hat mit dieser Vivaldi-Bearbeitung weltweit für Furore gesorgt. Geiger Daniel Hope, den haben wir jetzt gerade gehört, und das Konzerthaus Kammerorchester Berlin unter der Leitung von André de Ridder. Sie begrüßten mit uns den Frühling mit Spring One. Frühling 1, so heißt das Stück, das wir gerade gehört haben. Nun also nach Illertissen im Allgäu, genauer gesagt zur Adresse Jungviehweide 1, wo sich ein Gartenreich unter dem hohen Horizont erstreckt, das nicht nur eine der größten Staudengärtnereien Deutschlands beherbergt, sondern auch ein Freilichtmuseum der Gartenkultur darstellt, mit Schaugärten zum Lustwandeln, zum Ideensammeln und in Farben und Formen zu schwelgen und einen Hortus für alte Staudenschätze aus historischer Zeit zu bewundern, als der Bauerngarten seine romantische Renaissance erlebte. Meine Kollegin Jule Reiner hat das grüne Leuchten über dem Gartenreich von Illertissen im Hochsommer letzten Jahres erlebt und sich mit dem Gartengründer und Landschaftsgärtner Dieter Geismeier über gärtnerische Leidenschaft, blühende Kompositionen und die grüne Zukunft unserer geschundenen Erde unterhalten. Und während ihrer Spaziergänge durch dieses himmlische Gartenreich an der Jungviehweide 1 stellte sich ein Glück und eine Freiheit ein, die zeitlos dauern kann. Und in dieser schrecklichen Zeit der kriegerischen Verwerfungen geradezu zum Pazifismus aufruft.
Woher stammt eigentlich diese Redewendung? Es regnet Katzen und Hunde. Angeblich vom lateinischen Cato Doxas, was so viel bedeutet wie jenseits jeglicher Erfahrung. Bei Wirbelstürmen soll es sogar nach dem Volksmund auch Frösche und Fische regnen. Und das geschieht jetzt rings um unsere idyllische Unterkunft, einem komfortabel eingerichteten Bauwagen. Er steht an einem großen Teich, der von Riesenpflanzen umwachsen ist, an einem Eldorado für Wasserfrösche und für die Königinnen des Gartenteichs Seerosen, wunderschön. Das fantastische Areal liegt mitten in der Staudengärtnerei Geismeier und wird Canale Grande genannt. Und nun, jenseits aller Erfahrung, regnet es Frösche. Und mein mutiger Mops Otto stürzt sich von der Terrasse in den schwarzen Dschungel draußen, um die lauthals ihre Schallblasen blähenden Quarkfrösche aufzuspüren. Drei Tage waren wir eingeladen, von hier aus das luzide Gartenreich von Illertissen in allen seinen Stimmungen zu erleben. Da gibt es die Schaugärten zum Lustwandeln, Ideen holen und in Farben und Formen schwelgen. Da gibt es die Topfquartiere für rund 3000 Arten und Sorten von Stauden, von Kräutern und Duftpflanzen. Unvergesslich der Dufthügel und die Gartenkabinette oder der Garten der Riesen, und improvisierte Augenweiden, Sinnesschmaus von Kräutern und Düften. Davon wollen wir jetzt erzählen und mit dem Gründer der Staudengärtnerei, Dieter Geismeier, über Gartenglück und Gartenzukunft nachdenken und was es mit einem Muttergarten und den Mutterpflanzen auf sich hat. Die erste Nacht am Canale Grande war ein feines Naturrauschen mit Sternschnuppen. Am Morgen kommt Dieter Geismeier mit einem bunt bestückten Karton auf die Veranda, bringt exotische Kräutermischungen mit, duftende Blütentees und leckere Waffeln. Und wir plaudern schon mal über die Entstehungsgeschichte dieses Universums hier. Ich sitze einem Mann gegenüber, der etwas Schelmisches an sich hat und von dem ich nur weiß, dass er im ersten Berufsanlauf als Drogist ausgebildet war, dann aber umschwenkte.
Ja, also nachdem sich die echten Drogerien wirtschaftlich kaum mehr halten konnten gegenüber den Drogeriemärkten, gegenüber den Ketten, hab ich einfach registriert, dass das nicht mehr die Zukunft ist für mich. Ich habe auch noch in Braunschweig auf der Drogistenakademie studiert, das war auch nochmal toll, aber im Nachhinein war es dann einfach klar, das hat keinen Zweck, sonst könnte ich höchstens noch als Filialleiter von so einer Kette da tätig sein. Dazu habe ich keine Lust gehabt. Und dann habe ich einen Jugendfreund, wir sind Kinder, als Kinder aufgewachsen, nebeneinander Nachbarn, der war Versicherungsmensch und hat genau das gleiche Problem gehabt, dass sein Beruf eigentlich nicht mehr den besonderen Reiz gehabt hat. Und dann sind wir beide nach Weihenstephan gegangen und haben in Weihenstephan Gartenbau studiert. Und dann haben wir eben Ausschau gehalten, wo könnten wir eine Gärtnerei gründen und für welche Gärtnerei braucht man relativ wenig Startkapital, und das ist die Staudengärtnerei. Da konnte man damals zumindest mit einem Fahrzeug, alter VW-Bulli, mit einer Fräse und einem Anhänger anfangen. Und das haben wir dann eben das Glück gehabt, dass wir von der Stadt Illertissen die ehemalige Krankenhausgärtnerei pachten konnten. Und das war der Anfang dieser Gärtnerei. Das ist jetzt 41 Jahre her. Nach einer gewissen Zeit konnten wir sie kaufen, dann die Fläche zum fairen Preisen. Und es war nie der Wille, immer größer, größer, größer zu werden, sondern wir wollten einfach was haben, wo man gut leben und gut arbeiten kann. Und wir haben viel gearbeitet und haben eigentlich, ohne Kapital zu haben, mit unserer Handyarbeit das nach und nach kontinuierlich weiterentwickelt. Und auch heute haben wir vielleicht so rund um die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind viele Eigengewächse, die bei uns Ausbildung gemacht haben, vielleicht auf Wanderjahre gegangen sind und wieder zurückgekommen sind. Das sind heute die tragenden Stützen unseres Betriebes.
Nun gibt mir Dieter Geismeier noch einen hübschen Folder an die Hand mit einem Lageplan aller Sehenswürdigkeiten und Abteilungen der Gärtnerei. Es sei sowieso das Beste, sich erst einmal ein wenig treiben zu lassen, wirft er die gefalteten Hände von der Brust in die Lüfte und ist schon davon. Wir würden uns später ja wieder begegnen, sagte er. So machen wir uns auf zu den Topfquartieren. In der Morgensonne leuchten sie wie illuminierte, endlose Weiten, in changierenden Grüntönen, mit blauen Teppichen von Salbei gemischt, mit cremefarbenen Erika, Duftnesseln und Purpurglöckchen und lustigen Rottönen von Zinnien und Rudbeckien, bis weit hin zu den grün-gelben einstigen Jungviehweiden, die das Gartenareal noch umgeben. In den Zeitläuften sind viele zu Maisfeldern geworden. Ein fantastisches Bild ist das, wie ein unendliches Regenbogenband am Horizont. In den Pflanzenfluren tauchen Gärtnerpünktchen in der typischen Bückhaltung hindurch, wie in einem Gemälde, das Peter Bruegel entworfen haben könnte. Lautlos gleiten elektrische Gartenwagen durch die Fluchten. Und eine angehaltene, sehr stille Welt mit Hummelbrummen und Bienensummen fängt uns ein. Hier schon schwingen zart erwachende Töne in meinem Gemüt mit. Freiheit, endlich. Nur eine halbe Körperdrehung mit Blick in die Weite wird die Saat, die in den Quartieren aufgegangen ist und noch geordnet und gezähmt ist, zu einem komponierten Naturgarten, der seinem Naturell überlassen zur wunderschönen Bienenweide wird. Ja, das muss gärtnerische Leidenschaft sein, so wie wir am Morgen auch schon ein wenig philosophiert haben.
Eine große Leidenschaft habe ich tatsächlich oder Begeisterung für die Phloxe, die Flammenblumen, die hier im bayerisch-schwäbischen Raum den Sommer auf dem Land optisch geprägt haben. Es war kein Garten und kein Dorf ohne Phloxfülle. Und was ich halt immer wieder erlebe, die Neigung und die Liebe zu Pflanzen und zu Garten, die wird entweder in der Kindheit angelegt oder sie gibt es nicht. Und bei mir war es natürlich so, ich hab das auf dem Land erlebt. Ich war im Garten meiner Großmutter und die Pflanzen, da gibt mir heute noch das Herz auf. Löwenmäulchen, Zinnien und eben diese Pracht der Phloxe, die haben mich durch meine ganze Kindheit begleitet. Und nach einer gewissen Ruhephase in der Jugend und darüber hinaus kommt das automatisch wieder. Und so ist also das überhaupt nicht verwunderlich, dass ich mich einfach als Gärtner eigentlich wiedergefunden habe. Wir haben mal für eine Frau so einen kleinen Teich erklärt und dann hat die gesagt, gell Bube, das haben wir schon ewig da, also schon immer als Kinder auch gemacht, im Garten mit Pflanzen und gespielt und sowas. Und so ist es. Und das, denke ich, ist schon mal ein ganz wichtiger Ansatz. Wie soll es eine Zukunft geben, eine humane Zukunft, wenn die Menschen keinen Bezug mehr haben zu Pflanzen und zu Garten und zur Natur? Das geht nicht.
Diese Leidenschaft stellt sich jetzt auch in einer fulminanten Schau von Pflanzenwesen ein, die dem Klimawandel und dem Trend zu Präriepflanzungen Sorge tragen sollen. In diesem Topfquartier lenkt signalstarkes Rot der Präriestauden den Blick auf glühende Indianernesseln. Monarda fistulosa Garden View. Mit fiedrigen Blütenquirlen in kräftigem Rot. Und Monarda fistulosa Elsis Lavender in gedecktem Violett. Hier sollte man viele Pflanzschildchen mit nach Hause nehmen und für den eigenen Garten freies Geleit geben. Eine Gelenkblume vielleicht, Physostegia virginiana, Summer Snow und Coreopsis hybride Full Moon, das hellgelbe Mädchenauge. Ein großer Steckpfosten und viele Schildchen an dessen Fuß signalisieren mit dem Aufdruck frisch getopfte Pflanzen, bitte nicht entnehmen, sind noch nicht durchwurzelt. Und das sind unzählige Winzlinge von Heuchera sanguina, grünen Purpurglöckchen mit dem lustigen Namen Leuchtkäfer. Der Clou aber ist eine lilienartige, mannshohe Staude, aus deren hellgrünem Blattwerk fiedrige, feuerrote Blütenstängel ragen. Umspielt wird die Grazie von rein weißen Wogen kleiner Schaumblütchen. Etwas so Feinstreichendes wie diese lebendige Skulptur in reinem Kontrast habe ich noch nie gesehen. Und da taucht aus ihrem Schatten ein Hühner mit Strohhut und enormem Bizeps aus seiner gebückten Haltung auf und lächelt herüber. Was das für eine Pflanze sei, weiß er auch nicht zu sagen, er sei nur im Sommerpraktikum. Und fummelt mal eben die Pflanzschildchen aus dem Blattdickicht. Rote Montpretie, 80 bis 120 cm. Scharlachrot mit dem lateinischen Namen Crocus mia masoniorum lucifer. Und seine Gespielin in Weiß heißt Achillea ptarmica, Schneeball, 70 cm hoch, weiß gefüllte Bertramsgarbe. Welch teuflisch attraktives Paar. Mit meinem von den olfaktorischen Genüssen verzauberten Möpschen Otto sammle ich noch erste Eindrücke in den Gartenkabinetten. Wir haben mit einem Mal alle Zeit der Welt und werden den jahrhundertelangen Dialog zwischen Pflanzen und möglichst auch den Menschen verstehen lernen, wie es unser Gastgeber für die Gartenkabinette empfohlen hat. Wir haben eben noch das Bild eines wie von selbst gewachsenen Bauerngartens mit einem verwitterten Staketenzaun bestaunt. Aus ihm ragt karmesinrote Kapuzinerkresse und dahinter steigen violette und roséfarbene Bündel von Phloxen auf, mit orangeroten Sonnenblumen im Hintergrund gemischt. Das sieht spielerisch aus, als hätte die Natur sich selbst gestaltet, aber es ist das komponierte Kunstwerk eines Bauerngartens aus alter Zeit. Hier kommen wir wieder mit Dieter Geismeier zusammen.
Dieses reiche Eröffnen, diese Schätze, die der Garten birgt und die er uns geben kann, denke ich, was ganz Elementares. Und das ist tatsächlich eine Frage von Sein oder Nichtsein, sowas. Ohne Bezug zu diesem Leben im Garten kann ich mir eine Zukunft, eine vernünftige Zukunft für uns Menschen vorstellen. Ja. Also inspiriert eigentlich letzten Endes über die Klostergärten, zu den Bürgergärten, hin zu den Bauerngärten, hat sich eigentlich eine Gestaltungsform, eine Pflanzenverwendungsform rausentwickelt. Jetzt ein Bauerngarten oder so ein buntes Staudenbeet, das heißt eigentlich, sagt man dann German Style dazu, das ist was Dynamisches. Da muss man richtig viele Parameter berücksichtigen. Die eine Pflanze ist relativ kurzlebig, das ist ein Weicher. Die andere Pflanze ist genau das Gegenteil. Die entwickelt sich langsam wie Yucca oder wie Pfingstrosen. Und dann diese Dynamik der Pflanzung im Prinzip vorzusehen, das ist was ganz Anspruchsvolles, was ganz Wichtiges. Und wie gesagt, so ein Prachtstaudenbeet wo Flochse und Sonnenhüte und Sonnenbräute, also die ganze Fülle entwickelt, da geht einem das Herz auf.
Noch einmal streifen wir am Nachmittag durch die Gartenkabinette, sehen, riechen, schwelgen in Schönheit. Hier eine Bienenweide aus blühendem rosa Lauch, im Vordergrund des Gemäldes, überragt von Echinacea in Pink, umspielt von hohen Gräsern und gaukelnden Tuffen von Klatschmohn. Eine andere Komposition betört uns mit den Schätzen alter Stauden. Im Vordergrund steht der helle Ton von einem weißen Alant. Natürlich ist er nicht rein weiß. Das Innere seiner Blüten hat tiefrote Schlunde und ist durchsetzt mit hellroten Äderchen. Und in genau solch einem Rot mit gelblichen Schlunden gesellen sich Taglilien zu ihm wie Gefährtinnen. Und beide sind überdacht vom Orange und den schwarzen Augen mächtiger Rudbeckien. Das ist Sommermusik. Dies sind nur zwei der vielen Kabinette, die man auch als Gartenkunstwerk betrachten kann. Sie werden stetig von freiwilligen Gärtnerinnen gepflegt. Und wenn sie in munterfarbiger Kleidung mit ihren Sonnenhüten und geschärften Gartenscheren in den Beeten jäten, rupfen und zupfen, ragen ihre gebeugten Hinterteile so schön ins opulente Geschehen wie in einem Sittengemälde. Am nächsten Tag sitzen auch wir wie gut durchwurzelte Pflanzen auf der Veranda und zählen die aufgetauchten Teichfröschlein, dösen oder machen sinnliche Spaziergänge durch die Gartenkultur. Das sind historische Loren einer Kleinbahn, die hier einmal durch das Ländle ging, mit Flochsen bewachsen. Da gibt es Gärten für 10 mal 10 Meter Gemüsebau. Darin sind künstlerische Installationen für Kletterbohnen, Kräuter und essbare Pflanzen. Es gibt einen Garten der Riesen und die improvisierten Gärten, in denen auch gerne Kraut und Rüben mit blühenden Purpurkratzdisteln zusammenwohnen. Und es gibt die Schaugärten mit dem Muttergarten und Geismayers Phlox-Züchtungen. Auf dem Weg dorthin stellt sich eine unfassbare Harmonie ein. Man möchte dieses leise Rascheln hoher Gräser, das Zirpen einer Grille, das Klicken aus dem Schilfgebüsch, wo eine Gärtnerin mit der Astschere arbeitet, nicht aus dem Takt bringen. Auch sie zeigt nur ihren gebeugten Rücken und schönen Po. Ihr Strohhut taucht gleich unterm Schilf ab. Ja, Gärtner zeigen selten Beine, denke ich so bei mir. Sie verschwinden im patagonischen Eisenkraut und Astern und Lampenputzergras. So wie ein paar Schritte weiter die Holzskulptur eines nackten Paares, das sich über Gewächse hinweg die Hände reicht. Die beiden sind von Efeu umwachsen und eine wilde Karde beleuchtet sie mit silberstrahlenden Distelblättern.
Wir stehen jetzt inmitten unserer Schau- und Mutterpflanzenquartiere. Da stehen viele tausend Pflanzen, in der Regel natürlich winterharte Gartenstauden, die uns zur Vermehrung dienen, weil wir vermehren die allermeisten unserer Pflanzen von der Pike auf selber hier vor Ort. Das ist nicht mehr alltäglich, weil in der Regel werden Jungpflanzen eingekauft, getopft und so weiter. Aber wir machen die meisten unserer Pflanzen von Anfang an eben selber. Das ist das Herzstück unserer Staudengärtnerei. Da verwenden wir ganz viel Aufwand, um die eben auch entsprechend zu unterhalten und zu gestalten. Dann zeigen wir da auch Kombinationen. Wir zeigen die Lebensbereiche, wo wir sagen, naja, also hier sind die Beetstauden, da sind die Stauden für den Wasserrand, dahinter kommen die Schattenstauden, dass man sie halt auch, dass, wenn Besucher zu uns kommen und die Pflanzen hier live erleben können, das ist eben was ganz Besonderes. Und dann können eben unsere Kunden hier nach Herzenslust forschen, suchen, gucken, sagen, das gefällt mir. Im zeitigen Frühjahr sind Stauden, da fangen sie erst an, sich zu entwickeln. Da schieben sie sich aus dem Erdreich. Dann fangen die Frühlingsblüher an und dann kommen die ersten Stauden. Jetzt sind wir im Hochsommer mit Phloxen und Monarden, wo es die üppigste Blüte überhaupt hat. Auf den Herbst so schieben sie immer mehr Gräser in den Vordergrund. Wir haben ein riesengroßes Gräsersortiment, das dann eigentlich den Herbst dominiert.
Und auch der Winteraspekt ist was ganz Wichtiges, den wir hier.
Wir spazieren am Gehölzrand entlang in den Duftgarten. Im Mittelpunkt stehen Geismayers Phlox-Königinnen in kräftigem Pink, Dunkelrosa, Blauviolett, bis in zartes Rosé übergehend, ein Leuchtfeuer der Farben. Ein gewundener Naturpfad führt dann über einen Hügel zu einem mit Findlingen erhöhten Trockenbeet. Und wir befinden uns in einer Woge von Lavendelsträuchern mit tiefen Blautönen, durchsetzt von hellblauen und weißblühenden Arten. Welch betörender Duft und welche Schönheit dieses Bild einer Paradiesvorstellung. Und weil hier jemand auch eine Menge verrückter Ideen und viel Humor hat, erwächst im Hintergrund des Lavendels komplementär eine hellgrüne Bananenstaude. Und ein lauschiges, mit Weidenholz bedachtes Pavillon lädt zum Meditieren ein. Ich genieße darin den Nachmittag in der zirpenden Stille und denke an Dieter Geismayers Credo vom Einswerden mit der Natur, das er uns mit gefalteten Händen zum Abschied auf den Heimweg mitgegeben hat.
Ein grünes Umfeld, das ist für uns Menschen, glaube ich, lebenswichtig. Und wir spüren das unser Wohlbefinden und unser tägliches Dasein. Und genauso ist es im Gegenteil. Wenn wir das nicht haben, dann fehlt ein wesentlicher Teil von unserem Leben. Das ist was, wo vielleicht auch emotional empfangen werden muss, was Pflanzen aussenden und was sie uns geben, sowas. Und wenn man dann die Augen aufmacht und die Sinne weg, dann sowieso die Düfte, die Bewegungen, wenn der Wind in den Blättern von Gräsern spielt, die Insektenwelt, die Tierwelt, die ohne Pflanzen nicht bestehen könnten, noch viel weniger wie mir. Die sind ja zum Teil ganz eng an bestimmte Nahrungspflanzen gebunden. Und all diese uns umgebende Natur, da haben sich viele Menschen schon so weit weg bewegt, wie das unsere Vorfahren nie erahnen konnten. Und ich denke, wir müssen den Weg umkehren. Wir müssen zurück zur Natur und ein Gespür für die Natur entwickeln wieder. Wir leben, ja, ich weiß nicht, wie, wenn wir noch viele Welten zur Verfügung hätten, aber wir haben nur die eine und die schonen wir nicht, sondern wollten sie bis zum geht nicht mehr aus ohne Ende und das darf so nicht weitergehen.
In der Nacht unterm Trommelregen vertiefe ich mich in Geismayers Gartenbuch Alte Staudenschätze. Ein traumhaftes Kompendium, geschrieben und illustriert wie eine Historienerzählung aus früher Zeit. Mops Otto ist von seiner erfolglosen Froschjagd zurück und liegt wie ein klatschnasser Dickfisch gemütlich brummelnd in seinem Körbchen. Und ich lese vom Balkanbärenklau Acanthus. Wild, schön und von archaischer Eleganz ist diese Staude, die viel zu selten in unseren Gärten zu finden ist, heißt es da. Schon bei den Griechen und Römern war er eine beliebte Gartenpflanze. Seine gezackten, stacheligen Blätter bildeten in der Antike das Vorbild für den Schmuck korinthischer Säulenkapitelle. Und da ist natürlich auch meine Liebste, die Akelei, mit ihren vielfältigen Farbspielen porträtiert. Ihr botanischer Name, Aquila, geht auf die gespornten Blütenblätter zurück, die an Adlerklauen erinnern. Und so geht es weiter und weiter mit Knäuelglockenblumen, der Florentiner Schwertlilie, der Ballonblume, den Lupinen, der ehrigen Prachtscharte, dem roten Scheinsonnenhut, der blauen Katzenminze und dem Frühlingsnabelnüsschen Gedenkemein, bis auch mir mit der brennenden Liebe der Scharlachlichtnelke die Augen zufallen und der Regen nur noch ein zartes Echo aus der Weite des Canale Grande sendet.
Unser Osterspaziergang hier im Deutschlandfunk, das Leuchten von Illertissen, Jule Reiner, verschaffte uns einen Einblick in das, was Gartenkultur wirklich bedeutet. Denn es wächst ja nicht einfach so, sondern der Mensch hegt und pflegt und nur die Gemeinsamkeit Mensch und Natur, Natur und Mensch bringt Harmonie hervor. Das hellgelbe Mädchenauge, weißes Hasenglöckchen und wie sie alle heißen, das fällt auf. Die schönsten Blumen haben poetische Namen, kein Wunder. Oder vielleicht doch. Tonmeister Trevor Hurst und sein Assistent Hendrik sorgten für den guten Ton. Dank an Jule Reiner, die Gartenverliebte mit einem Mundartlied Oberammergauer Prägung. Und das spricht all denen aus dem Herzen, die keinen grünen Daumen haben. Kofelkschroa, Blume.